Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Die Welt blickt in diesen Tagen nach Rom. Der deutsche Papst ist zurückgetreten. Bald wird ein neuer Papst gewählt. Tausende Menschen sind noch in der Heiligen Stadt, weil sie den Papst verabschiedet haben. Ein letztes Mal. Ja und aber, tausende Pilger machen sich jetzt wieder auf den Weg in die Heilige Stadt, um dabei zu sein. Wenn der neue Papst dann kommt, was erleben Sie in Rom? Wie erleben Sie diese Stadt? Was lohnt sich in diesen Tagen dann auch anzuschauen? Dem widmen wir uns heute in Domradio Reisen. Ich bin Monika Weiß. Unser Reiseziel heute versteht sich ja fast von selbst und ist natürlich Rom. Denn Tausende sind noch da, die den Papst soeben verabschiedet haben. Tausende werden kommen, um den neuen Papst zu begrüßen. Das Grab des Apostels Paulus, das Grab des Apostels Petrus ist eben auch natürlich ein ganz wichtiges Pilgerziel in Rom und das seit fast zwei Jahrtausenden. Das Grab ist ja auch der Daseinsgrund sozusagen des Vatikans sowie die Basis des Papsttums in seiner heutigen Form. Das Petrusgrab ist das Herz und Fundament der Kirche, in seiner Echtheit immer wieder bezweifelt von Forschern verschiedener Disziplinen und weltanschaulicher Hintergründe. Liegt Petrus, der Fels, wirklich da unten? Was sagen die archäologischen Befunde, was die literarischen Zeugnisse? Gudrun Seiler von Radio Vatikan hat sich auf die Spuren des Petrusgrabs in Petersdom in Rom gemacht.
Es geht hinab. Unterirdisch unter dem Petersdom liegt das, was wir als Petrusgrab benennen und bekennen. Die österreichische Theologiedoktorandin Karin Mayer, die seit mehreren Jahren deutschsprachige Gruppen durch die vatikanische Metropole führt, begleitet uns gleichsam in die Eingeweide von St. Peter.
Ja, das heißt, wir steigen hier vom Niveau der vatikanischen Grotten schon runter in die heidnische Totenstadt. Wir gehen ja von den vatikanischen Grotten hier fast 7 Meter runter. Das ist schon das Niveau sozusagen der heidnischen Totenstadt und auch der konstantinischen Basilika.
Stichwort konstantinische Basilika. 320 ließ der römische Kaiser, der der Christenverfolgung im Reich ein Ende setzte, eine erste Basilika über dem errichten, was Christen mutmaßlich schon seit 250 Jahren als Grab des Apostels Petrus verehrten. 64 oder 67 nach Christus, so die absolute Mehrheitsmeinung unter Spätantike-Forschern, erlitt Petrus hier auf dem Vatikanhügel das Martyrium. Aus Sicht der Römer muss der Mann aus Galiläa ein sektiererischer und ungebildeter älterer Ausländer gewesen sein, Fischer von Beruf, etwas unbedarft, nicht einmal Latein sprach er. Dieser Mann starb auf dem Zirkus des Nero am Vatikan, gemeinsam mit mehreren hundert weiteren Christen, die der Kaiser hier vor Publikum niedermetzeln ließ, nachdem er sie der Brandstiftung bezichtigt hatte. Der christlichen Überlieferung zufolge wurde Petrus kopfüber gekreuzigt. Mitchristen bestatteten ihn in der gleich daneben liegenden heidnischen Nekropole, deren Grabmäler gut sichtbar in den Himmel ragten. Diese einst so gut sichtbare Nekropole liegt heute unterirdisch und das auf Veranlassung Kaiser Konstantins.
Also die Totenstadt war über der Erde, es hat die Sonne drauf geschienen und erst durch Kaiser Konstantin wurde diese Totenstadt hier sozusagen begraben, weil der Kaiser ja ein tragendes Fundament brauchte für die Basilika, die er eben über dem Petrusgrab errichten hat lassen. Das heißt, der Kaiser musste diesen vatikanischen Hügel einebnen und den anderen Teil auffüllen. Und auffüllen meint eben nichts anderes, als diese Totenhäuser hier zu begraben.
Bis zu 1900 Jahre alte, überraschend gut erhaltene Mauern durchstreift der heutige Besucher der Vatikan-Nekropole.
Und diese Mauer hier, rechter Hand, die Sie sehen, das ist noch eine Stützmauer von der ersten konstantinischen Basilika.
Warm, feucht und eng ist es hier und sehr dunkel.
Man sieht auch wieder die wunderschönen Farben, die erhalten geblieben sind. Dargestellt sind immer Blumen, Früchte, Vögel, Pfau, der Pfau, in der Antike das Symbol für die Unsterblichkeit. Man hielt das Fleisch des Pfaus ja für unverwesbar. Also immer diese Symbole zwischen Leben und Tod, die eben hier auch dargestellt sind.
Die Totenhäuser der spätantiken Römer ähnelten den Häusern für die Lebenden. Fenster, Türen, Dekorationen. Im Eingangsbereich gab es schmucklose Nischen für die Urnen der Sklaven. Wir steigen den Vatikanischen Hügel auf und nähern uns so auch dem Petrusgrab.
Je näher wir zum Petrusgrab kommen, umso mehr christliche Einflüsse lassen sich auch nachweisen. Denn bei dieser Grabplatte hier, die eben für einen Flavius Istatilius Olympius gemacht worden ist, haben wir hier rechts oben das Chiro, das Christusmonogramm. Und darum wissen wir natürlich, dass der Flavius Istatilius Olympius ein Christ war. Und wenn wir hier da durchschauen, da sehen wir jetzt durch diesen Forschungsstollen das rote Licht, diesen kleinen Spalt hier. Und das symbolisiert uns eben hier die Originalposition vom Petrusgrab. Da ist dann natürlich immer so ein Ort, wo die Leute manchmal den Kopf senken, wo dann jeder ein bisschen in sich geht. Und dann weiß man eben auch, dass nicht nur Touristen herkommen, sondern eben auch Pilger.
Das Grab des Petrus, ein unscheinbares Erdgrab, das nach oben hin immer gewaltigere, symbolbefrachtete Ausmaße annimmt. Genau über dem Grab steht der Confessio-Altar, der Hauptaltar des Petersdoms, darunter der Bronzebaldachin von Bernini und wiederum genau darüber erhebt sich die Kuppel des Michelangelo, eine Formgebung über die Jahrhunderte hin, die von unten nach oben durchgeht.
Dieser Teil Marmor stammt aus der ersten Basilika. Sieht man auch, der ist ein bisschen stumpf abgenutzt. Da haben sich auch die Pilger angenähert. Und dafür gibt es ja auch ein wichtiges Zeugnis. Denn hier vorne ist ein Graffito. Ad Petrum. Zu Petrus hin, in die Nähe von Petrus. Und das ist natürlich ganz wichtig für uns, weil wir so wissen, die Pilger waren wirklich da. Seit den ersten nachchristlichen Jahrhunderten. Man darf sich aber niemals vorstellen, dass das Petrusgrab ein Prunkgrab war. Das Gegenteil war der Fall. Das Petrusgrab war ein Armengrab, ein Erdgrab, geschützt und abgesichert, ja mit Ziegelsteinen und vielleicht auch mit anderen kleinen Steinen.
Ein graubraunes kleines Häufchen in einer kleinen Plexiglaskiste. Das sind mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die sterblichen Überreste des Apostelfürsten Petrus.
Viele Leute fragen hier immer auch, was hat man denn da eigentlich gefunden? In dieser kleinen Öffnung. Man hat ja nicht nur Gebeine da drinnen nachweisen können. Es war Erde dabei, Mergelsand und ganz, ganz kleine Faserreste von Goldstoff und Purpurstoff. Und wenn man bei den sterblichen Überresten diese ganz kleinen Faserreste findet von Goldstoff, Purpurstoff, dann muss es eine Person gewesen sein, die der Verehrung würdig war. Die Gebeine stammen aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, männliche Gebeine, robuster Körperbau, Alter der Gebeine um die 65 Jahre.
Die Pilger unter den Besuchern werden hier meistens still, erzählt Karin Meyer.
Natürlich, es gibt Leute, die gehen ganz einfach in die Knie, die machen sich ein Kreuzzeichen. Es gibt Leute, die möchten hier beten oder einfach ein bisschen ruhiger sein und ein bisschen zu sich kommen.
Andere zweifeln, wünschen sich Gewissheit. Alle dürfen mit ihren Eindrücken hier sein.
Ich mache es dann meistens so, am Ende zitiere ich immer Papst Paul VI. Und der hat ja gesagt, die Gebeine sind für uns wie Gold. Und jeder darf dann immer für sich selber entscheiden, welche Bedeutung, welche Wichtigkeit das im eigenen Leben hat.
Ein Ausflug zum Petrusgrab in Rom. Zurzeit sind ja viele Pilger da, denn Tausende sind kurzfristig zum Abschied des Papstes nach Rom gepilgert. Ein anderer Ort, den man unbedingt gesehen haben muss in Rom, ist die Engelsburg. Und dahin geht's gleich. Domradio Reisen, den Ort dieser Ausstellung kennen alle, die schon einmal in Rom waren. Es ist die Engelsburg, gleich am Tiber, mitten in Rom, wo sich einst 7 römische Kaiser begraben ließen, wo Päpste tafelten und Gefangene im Kerker saßen. Da hat ein Dorfpfarrer aus dem italienischen Nordosten auf Initiative des päpstlichen Rates etwa 40 Bilder zusammengetragen. Ihr Thema? Petrus, der Jünger Jesu, der nicht weit von hier gekreuzigt wurde, etwa 100 Jahre bevor die Engelsburg gebaut wurde.
Wir dachten, es wäre doch das Beste, im Jahr des Glaubens keine abstrakten Definitionen zu geben, sondern einfach mal zu erzählen, was Glauben ist. Das sagt Don Alessio Geretti, der in seinem 360-Seelen-Dörfchen in Venetisch-Friaul schon viele theologisch durchwirkte Kunstausstellungen organisiert hat. Was Glauben heißt, wird hier also vorgeführt am Beispiel des Petrus. Ikonen, Fresken, Gemälde aus etwa 1000 Jahren Kunstgeschichte. Einige Szenen sind bekannt, Petrus verleugnet Jesus, Petrus in Haft, andere sind ungewöhnlich.
Penso che la orazione nell'orto di Marcello Venusti, stretto parente artistico di Michelangelo, potrebbe.
Ich glaube, dieses Gebet Jesu im Garten Gethsemane ist eines der Bilder, vor denen man am längsten stehen wird. Es ist von Marcello Venusti, das war ein Schüler des Michelangelo, und es zeigt den Moment, in dem Jesus den Petrus weckt. Sowas ist äußerst selten dargestellt worden. Besonders nachdenklich macht allerdings ein Ölgemälde des Guercino von etwa 1650, die Tränen des Petrus. Der alte Apostel sitzt mit grauem Bart und nacktem Oberkörper an einem Tisch, blickt erschöpft gen Himmel und wischt sich mit einem Taschentuch Tränen aus den Augen.
Toccante, commovente.
Bewegend, anrührend, sagt Don Alessio.
E poi l'alba più bella della storia dell'arte.
Und dann hier das schönste Morgengrauen der Kunstgeschichte, ein Gemälde von Eugène Burnand. Petrus und Johannes rennen zum leeren Grab Jesu am Morgen der Auferstehung. Das Gemälde stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts. Es kommt aus einem Pariser Museum. Überhaupt hat der Pfarrer viele Leihgaben auch aus dem Ausland an Land gezogen, sogar aus Russland, aus der Schweiz und Großbritannien. Eine barocke Darstellung des Petrus im Kerker kommt aus der Gemäldegalerie in Berlin. Die Ausstellung soll einmal keinem Vergleich dienen zwischen verschiedenen Kunststilen, sondern sie soll Momente aus dem Leben des Petrus zeigen und damit die verschiedenen Facetten, die der Glaube hat. Glaube nicht definiert und nicht erklärt, trotzdem ist er hier, wie Don Alessio formuliert, der einzige Akteur auf der Bühne. Simon, der jüdische Name des Petrus, bedeutet doch der Hörende, der Jünger. In seinem ersten Namen war schon sein ganzes Schicksal vorweggenommen, sagt der Kunstpfarrer. Wir wollen die Besucher dieser Ausstellung an die Hand nehmen, damit sie wirklich eintreten können in einzelne Szenen dieses Lebens. Darum gibt es außer den Gemälden auch Hintergrundmusik, ein Spiel mit Licht und Schatten, eine richtig gehende Dramaturgie. Alles, um den Betrachter in eine große Geschichte zu verwickeln.
Coinvolgere e avvolgere il visitatore in un grande racconto.
Ein ungewöhnliches Ausstellungskonzept, aber es geht auf. Auch deswegen, weil die Engelsburg eine Oase darstellt im lärmigen Rom, wie die lange Rampe aus antiker Zeit hinaufgestiegen ist, die sich durch den Hadriansbau windet und in der es noch nicht mal mehr Handyempfang gibt, der kommt an einen Ort der Ruhe, des Nachdenkens. Hier kann man diese vielen verschiedenen Petrus-Bilder auf sich wirken lassen.
Per poi invitarlo ad uscire e a guardare dalla loggetta di Castel Sant'Angelo.
Und zum Schluss laden wir den Besucher ein, auf die Loggia der Engelsburg hinauszutreten und hinüberzusehen zur Petersbasilika und daran zu denken, dass dort der Weg des Petrus an sein Ende kam und gewissermaßen wieder neu angefangen hat.
In certo senso è ricominciato il cammino di Pietro.
Die Ausstellung zum Jahr des Glaubens in der Engelsburg in Rom heißt Der Weg des Petrus und sie ist soeben eröffnet worden und endet am 1. Mai. Stefan Kempis von Radio Vatikan hat die Ausstellungseröffnung für uns besucht. Domradio Reisen und unser Reiseziel heute ist natürlich Rom, da wo sich in diesen Tagen große Ereignisse der Kirchengeschichte abspielen. Tausende Pilger sind noch da, die den alten Papst verabschiedet haben. Tausende werden in Kürze kommen, um den neuen Papst zu bejubeln. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich ein bisschen schon auskennt in der Heiligen Stadt und ein paar Tipps bekommt. Einer, der sich wirklich gut auskennt, ist der Schriftsteller Hans-Josef Orteil. Warum? Das verrät er uns gleich. Rom ist immer schon ein Anziehungspunkt für Künstler gewesen. Maler, Musiker oder Schriftsteller haben sich von der ewigen Stadt inspirieren lassen. Einer dieser Schriftsteller ist Hans-Josef Orteil. Seit Jahrzehnten reist er in die ewige Stadt, denn seine Liebe zu Rom hat schon sehr früh und ziemlich ungewöhnlich begonnen.
Ich bin mit 17 zum zweiten Mal nach Rom gegangen. Ich war früher mit den Eltern mal eine Zeit lang in Rom gewesen. Und das war eine Zeit, in der ich mich sozusagen in Rom allein durchgeschlagen habe. Und selbst das Geld verdient habe, weil ich mit meinen Eltern nicht so gut auskam in der Zeit, Klavier gespielt habe, am Konservatorium damals gespielt habe in Rom. Also eigentlich zum ersten Mal all das machen konnte, was ich machen wollte, ohne dass eine Schule hinter mir her war. Und das war das war für mich eine ganz starke Erfahrung. Ich fühlte mich plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben völlig autark und autonom. Also ich verdiente mein Geld selber. Ich machte das, was ich machen wollte, und zwar nur. Ich spielte nur Klavier. Ich brauchte in keine Schule zu gehen. Und so ein Erlebnis verändert, glaube ich, die gesamte Existenz. Also da traut man sich plötzlich ganz viel zu. Und die Stadt spielt dann auch eine ganz große Rolle. Also Rom habe ich immer als eine ungeheuer, also eine Stadt empfunden, die mir nie fremd war, nie in irgendeiner Weise fremd war. Und ich habe auch fast immer Kommentare von anderen Menschen später über Rom nie verstanden. Also die haben immer von Rom in einer Weise gesprochen, als sei es die Hölle des Verkehrs oder die Hölle von diesem und jenem. Oder ich habe das immer als eine mir völlig zugängliche und völlig vertraute, überall wohlgefühlt in dieser Stadt. Ja, das ist ganz seltsam.
Denn vertraut gemacht mit der Stadt hat er sich auf ganz gemütliche Weise. Morgens hat er im Café an der Ecke erstmal umsonst seinen Kaffee bekommen. Dann hat sich Hans-Josef Orteil seine Wasserflasche abgefüllt und sich auf den Weg gemacht, und zwar zu Fuß.
Da bin ich den ganzen Tag durch Rom gelaufen und konnte mir, glaube ich, noch nicht mal eine Metrofahrt leisten. So wenig Geld hatte ich, dass ich alles immer zu Fuß laufen musste und die ganze Stadt auf diese Weise kennengelernt habe und dann viel Klavier gespielt habe, das Klavierspielen und das Orgelspiel Geld verdient habe, auch dadurch Menschen kennengelernt habe. Es war auch die Zeit, in der ich eigentlich zum ersten Mal in einer wirklich temperamentvolleren Art aus mir rausging. Ja, das hatte ja lange gebraucht. Meine Entwicklung war nicht so von Anfang an darauf angelegt, dass ich mit Menschen mühelos umgehen konnte. Und ich glaube perverserweise, dass mir geradezu das Leben auch in der fremden Sprache und in der Fremde einfacher gefallen ist, als es in Deutschland der Fall war. Also ich nahm in Rom viel schneller Kontakt zu anderen Menschen auf, und dadurch, dass die Sprache jetzt nochmal lernen musste, das Italienische, dadurch, dass ich einfach, das war einfach notwendig, dass ich mit jemandem sprach, ich war ja allein. Als ich es in Deutschland je getan hätte. In Deutschland hätte ich, glaube ich, immer weiter in so einer gewissen Reserve gelebt, die einfach auch nicht aus mir rauszutreiben war. Aber in Rom war das so. Da war plötzlich Gespräche mit den anderen, mit den Klavierstudenten. Es waren bei den Auftritten in Lokalen oder wo ich gespielt habe, waren immer Menschen da, die auf einen zukamen, die mit einem redeten. Die Sprache hat man schnell gelernt. Das hat mich ganz auf den Kopf gestellt, mich völlig verändert.
Und da geht es Hans-Josef Orteil wahrscheinlich nicht anders als anderen Schriftstellerkollegen, die lange vor ihm durch Rom streiften, so zum Beispiel wie Goethe oder Thomas Mann. Die spielten allerdings für den damals 17-Jährigen noch keine Rolle.
Thomas Mann gar nicht. Ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, dass die Buddenbrooks in Rom begonnen wurden und zum großen Teil in Rom geschrieben worden sind. Goethe hat mich damals auch nicht besonders interessiert, also außer den Gedichten. Die Gedichte haben mich sehr interessiert, also die römischen Elegien, die habe ich immer sehr begeistert gelesen, aber so etwas wie die italienische Reise waren nicht für mich damals noch nicht eine große Lektüre.
Das mit der Lektüre hat sich mittlerweile geändert, denn Hans-Josef Orteil wandelt auf den Spuren seiner berühmten Kollegen durch römische Gassen. Auf den Spaziergängen durch das historische Zentrum, durch Enotheken, Bars und Osterien begleitet er Aeneas, Goethe, Stendhal und Thomas Mann auf ihren römischen Wegen durch weite Gärten und auch kleine Kreuzgänge, Palazzi und geheime Aussichtsterrassen. Die Geschichten, die er dabei gesammelt hat, sind in seinem literarischen Reiseführer nachzulesen, der heißt Rom, eine Ekstase, Oasen für die Sinne. Und er ist erschienen bei Sanssouci und kostet 14,90 €. Domradio Reisen, der alte Papst Benedikt XVI. Wurde verabschiedet und vielleicht haben Sie ihn verpasst in Rom. Vielleicht macht es sogar Sinn, dann sozusagen einen der Orte zu besuchen, die er besonders geliebt hat hier in seiner Heimat in Deutschland. Ein Höhepunkt der Bayernreise von Papst Benedikt war nämlich sicher der Besuch des Heiligen Vaters im Marienwallfahrtsort Oetting damals. Hier betete der Papst vor der schwarzen Madonna und hier feierte er auf dem Kapellplatz eine heilige Messe. Altötting bedeutet Benedikt dem 16. sehr viel. Schon als Kind kam er damals mit seinen Eltern hierher, um zur Mutter Gottes zu beten. Und so war der Papst damals auch sehr gerührt, als ihm schon vor seiner Reise nach Bayern die Ehrenbürgerurkunde damals von Altötting nach Rom überbracht wurde.
Ich kann in diesem Augenblick nur von ganzem Herzen Dank oder auf Bayerisch vergelt's Gott sagen. Diese Auszeichnung, Ehrenbürger der Stadt Altötting zu sein, berührt wirklich mein Herz. Und ich muss einfach sagen, ich freue mich darüber.
Papst Benedikt fühlt sich mit Altötting tief verbunden. Sein Geburtsort Marktl am Inn ist keine 25 Kilometer vom Marienwallfahrtsort entfernt. Bevor die Ratzingers nach Marktl zogen, wohnten sie hier in Altötting. Später pilgern die Ratzingers immer wieder zur Gnadenkapelle, zur Schwarzen Madonna. Auch der kleine Josef, an der Hand von Mutter und Vater, ist damals schon dabei.
Dass Altötting in meine frühesten Kindheitserinnerungen hinein verwoben ist, bis dann durch alle Phasen meines Lebensweges hindurch.
Die Familie Ratzinger fühlt sich der Mutter Gottes eng verbunden. In Zeiten der Not pilgern Vater und Mutter nach Altötting, um Maria um Hilfe zu bitten oder der Madonna zu danken, wenn ihre Bitte erhört wurde.
Als mein Bruder und ich vom Krieg heil heimgekommen waren, unser Vater, der immerhin schon 68 Jahre alt war, zu Fuß den weiten Weg von Traunstein nach Altötting gegangen ist, um der Gottesmutter zu danken, dass seine beiden Buben wieder heimgekommen waren, deren Schutz er sie anvertraut hatte.
Die Wege von Josef Ratzinger führen ihn immer wieder nach Altötting. Als er Kardinal und Erzbischof von München-Freising ist, begleitet er 1980 Papst Johannes Paul nach Altötting. Der Papst pflanzt dort ein Bäumchen, die sogenannte Papstlinde, die heute ein stattlicher Baum geworden ist. Und natürlich betet Johannes Paul auch vor der Schwarzen Madonna.
Wo ich Johannes Paul II. Durch die Gnadenkapelle und auch den Umgang geleiten durfte und er das katholische Herz Bayerns spürte und spürte, da ist wirklicher Glaube zu Hause, da ist die Mutter Gottes und die Menschen lieben sie und kommen zu ihr.
Tiefe Marienfrömmigkeit ist in Bayern selbstverständlich. Josef Ratzinger wächst damit auf und auch als Kardinal Ratzinger längst Chef der Glaubenskongregation in Rom ist, kommt er zurück nach Altötting.
Ich habe dann vor wenigen Jahren eine Regensburger Fußpilgerschaft im letzten Stück begleiten können. Und da ist mir so wirklich ins Herz gedrungen, was eine derartige Pilgerschaft bedeutet, dass es nicht nur ein Gehen mit den Füßen, sondern ein Gehen mit dem Herzen ist. Nicht nur ein äußerer, sondern ein innerer Weg, dass das sonst oft so unzugängliche Bußsakrament wie eine Gnade sich plötzlich öffnet, wie ein Geschenk, in dem so vieles von einem abfällt und wieder ein neuer Beginn da ist.
Dass Papst Benedikt auf seiner Bayernreise auch zur Gnadenmadonna nach Altötting pilgerte, war für ihn von Anfang an klar. Zuvor war er bereits Ehrenbürger des Marienwallfahrtsortes geworden. Für den Papst aus Bayern, der sich Maria so nahe fühlt, eine besondere Ehre.
Durch diese Ehrenbürgerschaft gehöre ich nun ja auf eine ganz besondere Weise zu Altötting. Die bayerischen Kurfürsten haben ihr Herz dort hinterlegen lassen nach ihrem Tod. Ich weiß, dass auf diese Weise noch deutlicher mein Herz bei der Mutter Gottes ist und dass sie auf mich herunterschauen und mir auf meinem Pilgerweg helfen wird.
Der emeritierte Papst Benedikt der 16. über die Mutter Gottes im Wallfahrtsort Altötting. Im Jahr 2006 war er als Papst in Bayern in seiner Heimat und feierte mit 60.000 begeisterten Gläubigen Gottesdienst in Altötting. Rom ist unser Ziel heute in Domradio Reisen, aber wenn Sie in der vergangenen Woche nicht dabei sein konnten, in Rom live sozusagen vor Ort, der Papst aus Bayern hat Altötting geliebt.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Domradio Sehnsucht. Bei diesem Wetter, das wir jetzt jeden Tag aus Rom auf den Bildschirmen hatten, da kann man schon Fernweh bekommen. Sehnsucht nach fernen Ländern. Daniel Hauser stellt uns in Domradio Sehnsucht Musik aus fernen Ländern heute natürlich eine italienische Gruppe vor.
Diese Band möchte in diesen Tagen am liebsten verleugnen, aus Italien zu kommen. Vor ein paar Jahren wäre das den drei Frauen von Garnes vielleicht ja sogar auch noch gelungen, denn ihr Heimatort Wengen war lange Zeit auf kaum einer Landkarte gerade zu finden. Aber mittlerweile ist es eine kleine, lokalisierbare Gemeinde in den Dolomiten, wo auch der Tourismus Einzug gehalten hat. Die beiden Schwestern Elisabeth und Marlene Schuhn haben sich hier in Wengen mit ihrer Cousine Maria Mohling zusammengetan, um eine Frauenband zu gründen. Aber nicht irgendeine. Garnes singen in der Dolomitensprache Ladinisch, die man im Gardertal in Südtirol vielleicht noch versteht, aber es sind nur noch 30.000 Menschen ungefähr, die Ladinisch als ihre Muttersprache angeben. Dieses Exotische führt sich in der Musik von Garnes fort. Glasklarer Satzgesang und Arrangements, in denen ihre Geigen eine tragende Rolle spielen. Die haben sie am Konservatorium studiert, ehe sie vor 3 Jahren ins Popgeschäft gewechselt sind. AT für dich heißt ein Stück von ihrem aktuellen Album Parores und Neores. Darin wird eine Stimme aus der Vergangenheit besungen. Die Geschichten, die du mir als Kind erzählt hast, trage ich bei mir. Die Welt erschien mir voller Magie, denn du hast es immer verstanden, sie für mich wahrzumachen. AT von Garnes.
Baedeker, dieser Name stand lange Zeit als Synonym für den Reiseführer an sich. Seit den Anfängen in den 1830er Jahren erfreuten sich die kompakten Bücher mit ihren präzisen Angaben, ihren Abbildungen und Karten großer Beliebtheit. Jahrzehntelang über ein Jahrhundert hinweg. Bis heute, dennoch immer, ruft der Name Baedeker bei vielen Assoziationen hervor wie informativ, übersichtlich und auch genau. An diesen langjährigen Erfolg wollen die Nachfolger des Traditionsverlages anknüpfen und haben ihre Städte- und Länderguides im Frühjahr 2013 komplett überarbeitet auf den Markt gebracht. Mit dabei natürlich auch die Klassiker wie London, Paris und Rom. Hilde Regeniter hat sich den neuen Baedeker über die ewige Stadt geschnappt und festgestellt, die Macher hatten den richtigen Riecher, als sie ihr Buch ausgerechnet um ein extra Konklave-Kapitel erweiterten. Noch ist es nicht so weit, aber vermutlich schon in wenigen Tagen heißt es in Rom:
Habemus Papam.
Wir haben einen Papst. So verkündet der dienstälteste Kardinalsdiakon traditionell die Wahl eines neuen Kirchenoberhauptes von der Mittelloggia des Petersdoms aus. Aber was genau passiert eigentlich vorher? Anhand einer Infografik erklärt der neue Baedeker Rom Schritt für Schritt, wie ein ordentliches Konklave abzulaufen hat, und liefert die Definition von Konklave gleich mit.
Der Begriff bezeichnet sowohl den Ort des Wahlvorgangs als auch die Versammlung der Wahlberechtigten selbst. Seit der Wahl von Leo dem 13. 1878 tagt das Konklave in der Sixtinischen Kapelle. Seit der Wahl von Benedikt dem 16. 2005 werden die Kardinäle nicht mehr rigoros eingeschlossen, sondern wohnen im Gästehaus Domus Sancti Marti, wie es sein Vorgänger Johannes Paul II. Angeordnet hatte.
Unter dem Titel von Petrus bis heute folgt ein kompaktes Kapitel über die wechselvolle Geschichte der Päpste in Rom. Den Petersdom selbst kann man sich im Anschluss als Hochglanz-3D-Abbildung mitsamt Querschnitt und Aufriss aus dem Buch herausklappen und somit ganz plastisch die Architektur des gigantischen Gotteshauses als Gesamtkunstwerk begreifen. Die beiden weiteren 3D-Einlagen widmen sich antiken Strukturen. Sowohl das Kolosseum als auch das Forum Romanum werden hier in Rekonstruktion gezeigt und führen dem Leser vor Augen, wie das antike Rom ausgesehen haben muss, als es noch nicht in Ruinen daniederlag. In diesem Zusammenhang gibt es auch Informationen zur blutigen Praxis der Gladiatorenkämpfe, wie sie im Kolosseum stattfanden.
Was dem Publikum in der Arena zur Unterhaltung geboten wurde, bedeutete für die Gladiatoren oft eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Derartige Spiele gehen wohl auf ein etruskisches Begräbnisritual zurück. In Rom ließ erstmals im Jahre 264 vor Christus Decimus Junius Brutus bei einer Trauerfeier für seinen kurz zuvor verstorbenen Vater 6 Sklaven zum Kampf gegeneinander antreten.
Wie die Gladiatoren gerüstet waren, wenn sie da zum makabren Spaß der reichen Römer aufeinander losgehen mussten, das zeigen detailgenaue Illustrationen der unterschiedlichen Kämpfertypen. Wie die Angaben rund um Papst und Papstwahl auch, sind diese Gladiatoren-Hintergründe Teil der Sparte Sehenswertes von A bis Z, die die einschlägigen Tourismusziele vom Circus Maximus über die kapitolinischen Museen bis zur Via Appia auflistet und mit zusätzlichen Informationen anreichert. Im Hintergrund gleich zu Beginn des Guides finden sich harte Fakten rund um die ewige Stadt, aber auch ein Abriss der Stadt- und Kunstgeschichte sowie eine Auswahl berühmter Persönlichkeiten.
Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon.
Wo der fußmüde Rombesucher zwischen seinen Besichtigungen das beste Gelato al Limon, also das beste Zitroneneis, die leckerste Pizza oder den erlesensten Cappuccino findet, das erfährt er im Serviceteil Erleben und Genießen. Hier gibt es jede Menge Adressen und Öffnungszeiten an die Hand, wobei die Auswahl manch einem Romkenner ein wenig willkürlich erscheinen mag. Immerhin, extra Tipps für Bambini, also die lieben Kleinen, finden sich hier auch, genauso wie ein Überblick über die vielen, vielen Museen und Galerien. So oder so?
Die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten und Museen in Rom kann auch verwirren. Das Gute daran ist, man stößt überall auf Geschichte. 4 Vorschläge für abwechslungsreiche Stadterkundungen.
Heißt es im Baedeker als Einführung zum Tourenteil, der insgesamt 4 Spaziergänge durch Rom bietet. Einen davon durch den kleinsten Staat der Welt, durch den Vatikan.
Anfangspunkt der Tour ist der Vatikan am frühen Morgen, bevor der Petersplatz überfüllt ist mit Menschen aus aller Welt. Von dort kann es weitergehen über zahlreiche schöne Plätze in berühmte Kirchen mit ihren prächtigen Schätzen bis hin zum Kolosseum, das dem Stadtwanderer auf seinen Bänken etwas Ruhe bietet.
Apropos bieten. Der Baedeker bietet dem Romreisenden tatsächlich viele wertvolle Informationen für ein paar schöne Tage in der ewigen Stadt. Übersichtlich geordnet, mit Fotos illustriert und oft mit interessanten Hintergrundfakten versehen. Ganz egal, ob es jetzt um eine der zahllosen Kirchen geht, um die Katakomben oder das Kapitol. Ob um den Palazzo Massimo, das Pantheon oder die Piazza del Popolo. Eher überflüssig scheint dagegen der tiefe Griff der Autoren in die Klischeekiste, wenn sie etwa behaupten, es gäbe so etwas wie einen italienischen Nationalcharakter.
Fragen Sie ruhig nach dem Vornamen des Kellners, rufen Sie lieber ein Bravo, Grande oder Bello zu viel als zu wenig. Und wenn wieder einmal etwas nicht klappen sollte, dann schmeicheln Sie ganz machiavellistisch der uralten italienischen Kunst des Arrangiarsi. Ein verständnisvolles Kompliment führt bei Römern wie Italienern allgemein meist schneller zum Ziel als herrische Drohgebärden, die, Sie ahnen es schon, die Bella Figura beschädigen. Denn diese Nation lässt sich lieber bewundern als etwas sagen.
Wie die Italiener wirklich ticken, davon sollte sich am besten jeder sein eigenes Bild machen. Unterwegs auf den Straßen und in den Gassen, auf den Plätzen und in den Parks der Tibermetropole. Und da sind die 348 Seiten des Rom-Baedekers tatsächlich eine gute Hilfe, auch dank des Stadtplans. Also, worauf warten Sie? Schließlich gilt das alte Sprichwort noch immer, alle Wege führen nach Rom. Und wenn Sie sich wirklich die für Sie am spannendsten und schönsten Orte raussuchen, dann werden Sie ganz sicher wie Goethe schwärmen. Oh, wie fühl ich in Rom mich so froh.
Grazie Roma. Grazie Roma.
Danke Rom. Rom macht mich zu einem ganz neuen Menschen, so singt es Antonello Venditti. Der Liedermacher bezieht sich dabei aber eigentlich auf die Fußballmannschaft seines Herzens, den AS Rom. Aber als gebürtiger Römer meint er ganz sicher auch Rom an und für sich. Rom an und für sich ist natürlich auch das Thema des neuen Baedekers Rom, erschienen im Karl Baedeker Verlag, 348 Seiten zum Preis von 22,99 €. Rom, unser Ziel in Domradio Reisen heute, auch wenn der alte Papst verabschiedet ist, so gibt es nur wenige Tage, bevor es Tausende erneut nach Rom zieht, um dort den dann neu gewählten Papst ja zu begrüßen. Wir gehen gleich mal abseits der großen kulturellen Stätten in Rom und streifen mit einem echten Insider durch die heilige Stadt, um das Dolce Vita in Rom kennenzulernen. Rom, die heilige Stadt, ist unser Ziel. Tagelang haben wir von den großen Ereignissen im Vatikan berichtet, vom Rücktritt des Papstes und dabei unzählige kulturelle Stätten und große Plätze in Rom gestreift. In Domradio Reisen gehen wir heute mal ganz andere Wege durch Rom. Wir wollen die Geheimtipps wissen. Tausende sind ja noch da, weil sie den Papst dort verabschiedet haben. Die hören uns jetzt vermutlich nicht alle zu, aber wenn Sie das nächste Mal nach Rom fahren oder gar zur Papstwahl in wenigen Tagen kurzfristig reisen, dann habe ich jetzt einen exzellenten Rom-Kenner für Sie am Telefon. Der evangelische Pfarrer Ulrich Schreiber fährt seit 35 Jahren unter anderem für biblische Reisen nach Rom. Er verrät uns jetzt seine Geheimtipps. Schönen guten Tag, Herr Schreiber.
Guten Tag, Frau Weiß.
Wo geht man hin in der Heiligen Stadt, wenn man das Kulturprogramm hinter sich gebracht hat?
Man geht auf die Hügel, die nicht-historischen und historischen, so würde ich es jedenfalls tun. Ich würde zur Piazza del Popolo gehen und mich noch kurz hineinreißen lassen in das Treiben der vielen Ragazzi, auch der jungen Menschen dort, und dann über eine kleine unscheinbare Treppe, die mal Napoleon hat anlegen lassen, auf den Pinzio-Hügel und würde bei der untergehenden Sonne mit einem Röstgetränk zum Laufen oder Kaffee to go, wie man heute sagt, auf einer der Mauern dort oben sitzen, die Beine baumeln lassen und über die Stadt schauen, im Norden die Peterskirche und im Osten die Piazza, und würde mich einfach hineintreiben lassen in dieses ganze Geschehen des langsam ruhiger werdenden Roms.
Das klingt alles schon ganz wunderbar, sozusagen für den Aperitif oder für das danach, wenn man dann die Kultur hinter sich hat. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Gruppen nach Rom fahren, da ziehen Sie vor, nicht direkt in Rom zu übernachten. Warum? Was bevorzugen Sie da?
Naja, wenn man einen ganzen Tag durch Rom unterwegs gewesen ist, und ich bin einer der Verfechter, Rom zu Fuß zu machen, dann ist man vielleicht froh, wenn man ein klein wenig dem Moloch, der das natürlich auch ist, entkommt. Und ich fahre gerne auch mit kleineren Gruppen in den letzten Jahren dann abends in die Albaner Berge, vielleicht nach Castel Gandolfo. In den Sommermonaten ist man dort dem Papst vielleicht sogar näher als an der Peterskirche, oder nach Frascati. Und wenn man dort dann abends aus dem Bus steigt, auf dem Weg zum Hotel ist, dann hört es sich an wie ein Bienenschwarm, und dann schaut man mal hinter die nächste Mauer und das nächste Tor, und da sieht man die Italiener dann auf ihrer Passeggiata, wie sie miteinander dort im Gespräch sind, über die Piazza laufen, manchmal sogar regelrecht im Kreis. Einer bleibt stehen, nimmt die nächsten drei ins Gespräch. Und wenn man dann dort abends auf einer Terrasse vielleicht sitzt, sieht man in der Ferne Rom, bei guter Sicht sogar noch die Kuppel der Peterskirche, aber man hat in aller Ruhe ein Glas Wein vor sich stehen, und am nächsten Morgen fährt man hinein wieder nach Rom.
Wo sind denn da dann die Treffpunkte, wo also das Leben auch pulsiert in Rom?
Ja, Rom ist nun nicht gerade bekannt dafür, eine pulsierende Stadt etwa für junge Leute zu sein. Aber auf den großen Piazza vor der Kirche San Giovanni Laterano etwa, auf der Piazza del Popolo oder auch in der Nähe des Kolosseum, dort stehen riesige Musikanlagen, und dort kann man sich ordentlich beschallen lassen. Aber auch an den Abenden, wenn ich in Rom bin, dann bin ich wieder gerne auf den Hügeln unterwegs. Dann gehe ich vielleicht auf den Aventino und schaue nach Trastevere hinunter, das alte Arbeiterviertel Roms. Dort kann man dann abends auf der Piazza in etwas mehr Ruhe auch vielleicht sitzen und was essen. Ansonsten ist der Gianicolo-Hügel, der sich quasi von der Peterskirche bis ins Stadtinnere entlang des westlichen Stadtteils zieht, eine wunderbare Gelegenheit, zu spazieren zu gehen und vom Pantheon bis zur Peterskirche zu schauen. Und überall sind kleine Cafés, und dort kann man einen Augenblick sitzen und über die Stadt schauen.
Das ist ja für Italienkenner ganz entscheidend, der beste Kaffee und das beste Eis. Wo trinken Sie den besten Kaffee oder am liebsten Kaffee, wohl das beste Eis?
Gut, also normalerweise trinke ich am allerliebsten in der zweiten oder dritten Reihe, dann wird es etwas preiswerter, aber es gibt eine Ausnahme. An der Piazza Rotonda direkt vor dem Pantheon, da gibt es seit 1938, weiß ich genau, das Cafés der Cafés, Tostato Alenia, selbst geröstet auf Holz, und das ist das Café Eustachio, und dort muss man einfach hin. Die Römer sagen, dort gibt es den besten Kaffee, jedenfalls ein Drittel der Römer und das nächste Drittel woanders, aber das Café Eustachio, das ist im Grunde ein Muss, und man nimmt dort einen Espresso und ein Baci, ein kleines Schokoladengebäckküsschen heißt das, und für 2 Euro können Sie dann auf die Piazza Rotonda schauen und sich darüber wundern, wie viele Menschen in das Pantheon hinein und wieder hinausgehen. Und wenn man das in der Abendsonne macht, da geht so ein leichter Strahl vielleicht noch drauf, dann kann man sich überlegen, wie mag dieses besterhaltenste Teil der Antike denn mal ausgesehen haben, als der weiße und rötliche Marmor noch daran glitzerte.
Also ich wiederhole. Eustachio an der Piazza vor dem Pantheon.
Richtig.
Okay. Wer in Rom ausgehen will, wo muss man hingehen?
Ja, zwischen der Piazza del Popolo im Osten der Stadt und der Piazza Venezia, sozusagen dem Zentrum, gibt es einen Corso. Links und rechts davon sind kleine Gaststätten, in die man gehen kann. Oder man bewegt sich auf die Peterskirche zu, die ja entweder ganz früh morgens oder abends besonders ruhig dann ist. Da gibt es den sogenannten das Borgo-Viertel. Man nennt es auch das Viertel der Kardinäle. Viele Kurienkardinäle wohnen dort. Das Borgo ist mal angelegt worden wie so ein kleiner mittelalterlicher Burgengürtel vor der Peterskirche. Und in diesen vielen Gassen im Borgo, da gibt es unzählige kleine Cafés, sehr teure aber auch, die Römer gehen. Und ansonsten gilt, mögen die Reiseführer ihre Erfahrung natürlich haben. Ich kritisiere das nicht, aber vorhin fiel mal der Satz, man muss dorthin gehen, wo die Römer hingehen und muss seine eigenen Erfahrungen machen. Also da gilt der Grundsatz, erste Reihe gucken, zweite Reihe trinken, dritte Reihe essen.
Deutsche Vita, das Deutsche Vita in Rom. Von Ihnen habe ich gelernt, Jerusalem betet, Tel Aviv tanzt. Wie ist das eigentlich in Rom? Gibt es da sowas wie ein Nachtleben?
Ja, wenn dann an der Peripherie, aber Rom hat eigentlich kein Nachtleben. In dieser Hinsicht ist Rom ein bisschen das, in Anführungsstrichen, anständiger. Es ist tatsächlich in dieser Hinsicht die Stadt des Papstes. Auch meine Kinder, die vielleicht im Nachtleben schon öfter unterwegs gewesen sind, sagen immer wieder, wegen des Nachtlebens muss kein Jugendlicher nach Rom fahren. Man flaniert, man trifft sich in den Parks, sehr gesittet. Natürlich gibt es auch die berühmten Stellen, wenn man Richtung Ostia rausfährt, an der Cristoforo-Colombo-Straße. Da ist dann auch einiges los, aber das, was wir so vielleicht aus London oder anderen Metropolen kennen, habe ich in Rom nicht entdeckt. Und nun bin ich auch nicht derjenige, der sich da auf die Suche macht, aber ich weiß, dass es so nicht wirklich ist.
Mhm. Einmal im Jahr fahren Sie ja ganz alleine nach Rom. Verraten Sie uns noch schnell, was Sie dann am liebsten machen.
Dann lasse ich mich treiben. Dann suche ich nach den Déjà-vu-Erlebnissen, dann schaue ich durch die Tore in die Hinterhöfe, in die Innenhöfe, dann lasse ich mich treiben durch das Borgo, über den Gianicolo, den Pincio und schaue ganz einfach nach den vielen Erlebnissen. Und ich gehöre zu denen, die dann immer noch so ein bisschen vibrieren spüren, wenn sie auch die Peterskirche von Weitem sehen, aber auch die kleinen Dinge. Die Museen erspare ich mir dann, ich schaue mir die Römer an, nehme meinen Kaffee, sitze vor dem Pantheon auf der Mauer und bevor ich mich frage, warum mache ich das hier eigentlich mit den vielen Menschen, ist es schon wieder so weit, dass ich schon das nächste Mal fahre.
Der evangelische Pfarrer Ulrich Schreiber fährt seit 35 Jahren nach Rom mit biblischen Reisen. Da können Sie mitfahren und all seine Insider-Tipps sozusagen ganz persönlich genießen. Er hat uns heute seine Geheimtipps verraten, wo man in der Heiligen Stadt hingeht, wenn man das Kulturprogramm hinter sich gelassen hat. Herr Schreiber, ganz herzlichen Dank. Nicht nur der komplette vatikanische Hofstaat putzt und erneuert und macht es zurzeit ganz schön. Auch die Gärtner der vatikanischen Gärten wollen dem neuen Papst natürlich den Frühling in den Gärten besonders schön bereiten. In diesen kommenden Wochen für die Gärtner in den vatikanischen Gärten ist also Hochsaison. Gudrun Seiler hat den Gärtnern des künftigen Papstes, über die Schultern geschaut.
Von oben und auf dort beruft sich gewissermaßen der gesamte Vatikan. Von oben gleicht der Papststaat einem scharf umrissenen grünen Fünfeck. Zwei Drittel des Staatsgebiets sind Garten. Und was für ein Garten, der schönste der ewigen Stadt.
Begonie, Surfinie, Petunie, Tagetes, Calendule.
Die Sommerblumen sind schon gepflanzt, erklärt Sandro Imbimbo, einer der 30 Gärtner des Papstes. Die Rabatten duften, Buchsbaumhecken flankieren Wege, die in sanften Kurven ansteigen, Pinien spenden lichten Schatten, Efeu rankt sich alte Mauern hoch, jeder Grashalm wächst am rechten Fleck. Es scheint ein anderer Wind zu wehen in den Gärten der Päpste. Der Vatikan ist ein Staat von Frühaufstehern, für Päpste und erst recht für Gärtner. Sommers geht es um 6 Uhr los. Sandro dreht seine Runden auf dem Rasenmäher-Traktor, im grünen Overall mit Sicherheitsstiefeln und Ohrenschützern. Wie jeder Gärtner hier hat auch er seinen eigenen Arbeitsbereich.
Der Hubschrauberlandeplatz liegt an der höchsten Stelle der Gärten. Er ist in eine alte Bastion hineingebaut, die mit Efeu bewachsen ist. Rundherum gibt es Rasen und Rabatten mit Blumen, die so ausgesucht sind, dass sie abwechselnd blühen. Wichtig ist, es sind Pflanzen, die heftige Windstöße vertragen müssen, wegen des Hubschraubers, wenn er startet und landet.
Alles scheint hier zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Chefs. Seine Augen, seine Ohren und seine Nase sind die letzte Instanz für die vatikanischen Gärtner, denn
Santo Padre ecco ha dimostrato attenzione a voler onorarci insomma delle sue passeggiate, no?
Der heilige Vater ehrt unsere Arbeit mit seinen Spaziergängen, sagt Sandro ehrfürchtig. An der Lourdes-Grotte, einer getreuen Nachbildung des französischen Originals, hält er inne und betet den Rosenkranz. Jeden Nachmittag, außer er ist auf Reisen. Nebenan in den päpstlichen Treibhäusern züchten Sandros Kollegen an die 100 Pflanzen, vom Philodendron bis zum Weihnachtsstern. Auch Blumenschmuck für Papstmessen wächst in den vatikanischen Gärten. Vor jedem Gottesdienst berät Glashauschef Paolo Ferrara mit dem päpstlichen Zeremonienmeister über Form und Farbe der Bouquets. Zu den begehrtesten Aufgaben gehört der Blumendienst im päpstlichen Apartment. Da wechseln sich die Gärten ab. Schließlich will jeder mal dem Papst frische Blumen bringen.
Zweimal in der Woche gießen wir die Zimmerpflanzen des Papstes. Und wir bringen Blumengestecke für die Privatkapelle, fürs Wohnzimmer und manchmal auch für sein Arbeitszimmer. Benedikt XVI. Hat sehr schöne Pflanzen in seiner Wohnung, ungefähr 15 besondere Arten. Die Tropenbäumchen etwa, die sind wirklich eine Augenweide.
Papa Benedetto ama le rose.
Am liebsten aber sind dem Papst die Rosen, glaubt Sandro.
Der Marienmonat Mai ist der Monat der Rosen. Papst Benedikt macht da immer eine kleine Exkursion im Garten zu den verschiedenen Madonnenstatuen, die hier verstreut sind. Für die Mutter Gottes von Guadalupe haben wir sogar eine eigene Rosensorte gezüchtet. Der Papst wandelt also von Madonna zu Madonna, begleitet vom Gartendirektor.
Mehr als 100 Pflanzen hegen die Gärtner des Vatikans unter freiem Himmel. Einige sind sehr selten oder gedeihen eigentlich nur in den Subtropen. Andere sind Staatsgeschenke, wie etwa der Olivenbaum aus Israel oder der Korallenbaum aus Brasilien. Erst jüngst brachte Österreich einen Weinstock. Im Hintergrund ragt majestätisch die Kuppel des Petersdoms in den Himmel. Kein Zweifel, der Vatikan pflegt eine so effektive wie althergebrachte Gartengestaltung.
Wir sind tatsächlich ein wenig traditionalistisch. Zum Beispiel die Begonie, das ist eine ziemlich rustikale Blume, die wenig Ansprüche stellt. Wir pflanzen sie hier seit Ewigkeiten, auch weil sie hübsch anzusehen ist mit ihrem leuchtenden Purpurrot.
Nur die Kolonie von Papageien zeigt sich davon unbeeindruckt, im Grün der Petrus-Nachfolger zu nisten.
Das sind Mönchssittiche, Papageien aus Lateinamerika. Im heiligen Jahr 2000 kamen die ersten beiden angeflogen, ein Paar. Sie bauten ein Nest auf einer unserer Zedern und vermehrten sich munter. Heute leben an die 30 Papageien in den vatikanischen Gärten. Wenn ein Junges aus dem Nest fällt, halten wir Gärtner unter uns Rat und bestimmen denjenigen, der es mit nach Hause nimmt und aufpäppelt.
Der Rasenmähertraktor fährt in die Garage, der Hubschrauberlandeplatz verwaist. Kein Zweig liegt auf den Wegen. Makellos präsentiert sich das grüne Fünfeck der vatikanischen Gärten. Der Papst kann kommen.
Und zwar der neue Papst. Seit gestern ist der Heilige Stuhl verwaist und auch die Papageien in den vatikanischen Gärten müssen auf seine Heiligkeit jetzt noch warten. Benedikt XVI. Jedenfalls hat es geliebt und jeden Tag seinen ausgiebigen Spaziergang durch die vatikanischen Gärten auch gemacht. Diese Gärten hat Gudrun Seiler von Radio Vatikan für uns in Domradio Reisen besucht.
Domradio Reisen. Ausflugtipps zum Wochenende.
Falls Sie noch nichts vorhaben an diesem Wochenende und noch ein paar gute Ideen brauchen, hier haben wir sie für Sie.
Konzert im Dunkeln. Ein ganz besonderes Konzerterlebnis gibt es am Samstagabend ab 19.30 Uhr im Hangar 21 in Detmold zu erleben. Im Saal wird vor Konzertbeginn des internationalen World Brass Bläser Orchesters einfach das Licht ausgeschaltet. eine ganz besondere akustische Erfahrung, die Entdeckung des Hörens ohne die Ablenkung durch visuelle Eindrücke. Das musikalische Erlebnis wird auf das Wesentliche reduziert, auf den Klang im Raum. Das World Brass Ensemble präsentiert ein exklusives Programm mit alter und neuer Musik, konventionellen und experimentellen Klängen. Die Musiker des Orchesters kommen dabei aus aller Welt. Tauschrausch in Köln. Zum dritten Mal findet am Sonntag der Charity-Flohmarkt Tauschrausch statt. Dort gibt es alles, was das Trödlerherz begehrt. Schmuck, Bücher und Mode, Neuware, Secondhand und Selbstgemachtes. Außerdem ist für das leibliche Wohl gesorgt. Es wird verschiedene Salate und Kuchen geben und natürlich einen Getränkestand. Auch wieder dabei der Charity-Stand. Das Geld, was da an diesem Stand zusammenkommt, geht zu 100% an das Pumpkin House, ein Kinderheim in Indien. Auch die Einnahmen der Essensstände werden gespendet. Tauschen und Trödeln für den guten Zweck also. Von 12 bis 20 Uhr im Beta-Haus in Köln-Ehrenfeld trödeln, was das Zeug hält. Der Eintritt ist frei. Klangküsse in Bonn. Das A-Cappella-Quartett Klangküsse verzaubert sein Publikum nicht nur mit seinem Gesang, sondern auch mit seinem Humor. Die vier sagen über sich, wir singen alles, was uns gefällt. Wir schwelgen in Balladen, üben uns im Schnellsingen, graben alte Schlager aus, verpassen harmlosen Liedern neue Texte und uns immer wieder neue Choreografien. Dieses Konzept scheint zu funktionieren, denn sie haben schon mehrere Preise abgeräumt. Wer neugierig geworden ist, wie die Klangküsse sich anhören, der kommt am Sonntag um 11 Uhr ins Kulturzentrum Hartberg, Rochusstraße 276 nach Bonn. Der Eintritt ist frei. Soul und Gospel aus Kalifornien. Adrian Morgan Hammond ist zu Besuch in Köln. Die Amerikanerin hat Musik im Blut und jede Menge Talent. Und das Beste ist, sie lässt andere daran teilhaben. Am Wochenende gibt sie einen Gospel-Workshop mit Abschlusskonzert am Sonntag, bei dem sie der Kölner Chor Pitch the Key unterstützen wird. Wer noch an dem Workshop von Adrian Morgan Hammond teilnehmen will, muss sich sputen. Der beginnt am Freitag um 17 Uhr. Eine kurze Anmeldung ist notwendig, am besten per Telefon oder per Mail im Pfarrbüro der Kulturkirche. Wer nicht so gerne singt, sich aber von dem Talent der Amerikanerin überzeugen will, sollte sich das Konzert am Sonntag nicht entgehen lassen. Um 17 Uhr geht's los in der Kulturkirche Köln, Siebachstraße 85. Die Karten für das Konzert kosten 10 Euro.
Domreisen, Radioreisen, Ausflugtipps für dieses Wochenende. Noch ist es eher regnerisch und trübe. Ob das Wetter sich bessert an diesem Wochenende, mehr dazu gleich.
Domradio. Reisewetter.
Heute ist es soweit, der 1. März, der Frühling also beginnt, ganz offiziell zumindest nach meteorologischer Rechnungsweise. Das Wetter draußen ist im Moment noch nicht so wirklich frühlingshaft. Ob sich das am Wochenende vielleicht ändert, das weiß Renaudo Schlegelmilch. Renaudo, wie wird es denn an diesem Wochenende werden?
Also im Moment ist es ja noch so, dass wir so einen kleinen Kampf haben, Sonne, Wolken. Manchmal kommt die Sonne ein bisschen raus, aber es ist im Moment und wahrscheinlich auch am Wochenende so, dass die Wolken erstmal noch weiterhin die Oberhand haben. Es kann so am Nachmittag, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag so ein paar Lücken geben, wo man auch mal schön rausgehen kann, so besonders am Norden, an den Küsten, da ist es dann tatsächlich relativ schön nachmittags, aber wenn man sonst im Rest des Landes versucht rauszugehen, sollte man auf alle Fälle den Regenschirm mitnehmen, da kann es nochmal feucht werden. Richtig schönes Wetter, das haben wir dann in den Höhenlagen, in den höheren Mittelgebirgen, im Alpenland. Allerdings frühlingshaft kann man das auch nicht nennen, weil da hat man am Wochenende perfekte Wintersportverhältnisse mit viel Schnee und Sonne.
Mhm. Hin und wieder schaut die Sonne also durch die Wolken. Wie ist das denn im Rest von Europa? Ich nehme an, da gibt es mehr Sonne.
Ja, wenn man so vor allen Dingen nach Süden guckt, wir haben es ja gestern gesehen bei den Fernsehübertragungen aus dem Vatikan, aus Rom, aus Italien, da ist hier im Moment wirklich schönes Wetter. Da haben wir wenige Wolken, heiter 15, 16 Grad, also das kann man schon tragen. Und so ist es generell im Süden schön. Italien, Südfrankreich, Griechenland, da ist es überall erträglich. Sonntags teilweise sogar wolkenlos und je höher man dann eben kommt, umso kälter wird es und umso mehr Wolken mischen sich dann doch mit ein.
Also ganz kurzfristig ab in den Süden an diesem Wochenende. Wie geht's denn bei uns in Deutschland weiter in der nächsten Woche?
Ja, da kommen dann tatsächlich wirklich die ersten Frühlingsboten, die Vorfrühlingsboten auf uns zu, denn so am Montag dreht dann der Wind auf Süden und bringt dann eben diese warme Luft, die im Moment in Italien ist, zu uns, sorgt dann auch gleichzeitig dafür, dass es einerseits wärmer wird und dass die Wolken weggeschoben werden. Die warme Luft vom Mittelmeer führt dann dazu, dass wir so über 10 Grad haben in der kommenden Woche. Also da steht uns schon relativ schönes Wetter bevor.
Bis der Frühling kommt, müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden. Dann aber kommt das Frühlingswetter ganz sicher. Das war das Reisewetter im Domradio. Vielen Dank, Renaudo Schlegelmilch.
Gerne.
Und das war auch Domradio Reisen für heute. Rom war unser Reiseziel. Sie können die Reisesendung auch als Podcast natürlich herunterladen auf Ihren PC. Ich sage Tschüss für heute. Schönes Wochenende an dieser Stelle schon einmal. Ich bin Monika Weiß.